jetzt halt so diskutieren wir die Revolution. Also wie gesagt, vielleicht noch was ich sagen sollte. Ist folgendes. Was ist die Position von Hegel selbst in dieser ganzen Situation, ja, in dieser ganzen Konstellation? Denn er ist kein Beamter, ja, sozusagen. Er ist Beamter und gleichzeitig kein Beamter, sondern so. Die Frage ist, ist er der Vernunft unterworfen oder ist er der Vernunft nicht unterworfen? Also ist er auch ein Sklave oder nicht? Er bleibt ambivalent in dieser Antwort. Die Ambivalenz besteht darin, dass er auf der einen Seite sich als Teil der Allgemeinheit fühlt und als Teil der Allgemeinheit, als Produkt sozusagen und Mitglied einer postrevolutionären Gesellschaft. Und postrevolutionäre Gesellschaft bedeutet für ihn eine Gesellschaft der absoluten Herrschaft der Vernunft. Als grausamste Form der Herrschaft. Er teilt sozusagen das allgemeine Schicksal. Er teilt aber dieses Schicksal in einer anderen Weise als die anderen, weil er etwas hat, was die anderen möglicherweise nicht haben. Nämlich die Erinnerung. Er hat Erinnerungen, sozusagen, er lebt nicht nur im Jetzt-Zustand, sondern er kann sich gedanklich versetzen in einsamen Stunden, sozusagen, ja, nicht wahr? Und im Moment der Erinnerung und Reflexion in andere Epochen. Er kann sozusagen den ganzen Gang der Vernunft, Gang zur absoluten Herrschaft nachvollziehen, verschiedene Formen nachvollziehen, auch Nichtvernünftige oder Einzigvernünftige. Er kann sozusagen diese Herrschaft der Vernunft gleichzeitig bestätigen und relativieren. Das möchte ich jetzt an einem Beispiel verdeutlichen. Nehmen wir, er war beteiligt an der, nicht wahr, der Schaffung des ersten, des ersten Museums, der Moderne, das von Anfang an das Museum aufgebaut worden war. Das war der Berliner Kunstmuseum, der preußische Berliner Kunstmuseum. Weil die Museen früher, Louvre und Deutsche Museum, die waren sozusagen Ergebnisse bestimmter Entwicklungen, historische Entwicklungen und sozusagen die Idee in Berlin war von nichts, also von null aus, nach einem sehr modernen Konzept, das Museum aufzubauen. Und wenn, also er war zum Teil Kurator, ja. Und was macht Kurator? Ja? Kurator zeigt ein Bild. Indem er ein Bild zeigt oder mehrere Bilder zeigt, tut er Folgendes. Erstens, er bringt dieses Bild zur Geltung. Zweitens, er annulliert dieses Bild. Er annulliert dieses Bild, weil er zeigt, dass er mächtiger ist als das Bild selbst. Ja, das heißt, das Bild scheint nicht, erscheint nicht und kann sich nicht zeigen, sondern er wird gezeigt. Ja, wir haben hier mit einer Doppelbewegung zu tun, die auf der einen Seite glorifiziert, auf der anderen Seite durch die Art der Glorifizierung selbst negiert. Negiert im Sinne relativiert. Man erzählt eine Geschichte. Und wenn man eine Geschichte von irgendetwas erzählt, zum Beispiel von einer Herrschaft, dann ist es auf der einen Seite Glorifizierung und Bestätigung dieser Herrschaft, auf der anderen Seite Reduzierung. Und sozusagen Hegel macht beides. Und das bedeutet, dass, und das ist der Grund, warum, warum es so etwas wie ein Rechtshegelianismus und Linkshegelianismus sofort entstanden sind. Das heißt, man kann weiter reduzieren, geschichtlich. Das haben Linkshegelianer gemacht. Und man kann weiter glorifizieren, das haben Rechtshegelianer gemacht, aber er bleibt selbst in dieser merkwürdigen Doppelbewegung. Er erzählt eine Geschichte, die auf der einen Seite bestätigt und legitimiert, auf der anderen Seite durch diesen Akt der Legitimation selbst delegitimiert. Und bleibt in dieser Schwebe. Ja, diese Schwebe ist so ein ekstatischer Zustand, der am Ende als absoluten Geist beschreibt. Also der Geist, der nicht nur sich selbst kennt, sondern auch seine eigene Geschichte kennt. Dieser Geist ist aber, der absolute Geist, ist nicht etwas, was in der Gesellschaft verkörpert wird. Das ist etwas, was nur der Einzelne denken kann. Das ist etwas, was der absolute Geist ist zwar absolut, aber er ist nur den Philosophen gegeben, als Realität, der diesen absoluten Geist denkt. Ja. Es ist nicht das Schicksal der Allgemeinheit. Die Allgemeinheit lebt unter der Herrschaft der Vernunft, hier und jetzt. Ja, die hat keine historische Perspektive. Und das bedeutet, sie kann diese Herrschaft nicht relativieren, auch nicht bestätigen, sondern diese Herrschaft ist die einzige Realität. So sie, ja, sozusagen, sie nimmt überhaupt keine Distanz zu dieser Herrschaft. Okay, das ist, war eine wichtige Ergänzung, also hinsichtlich der Position von Hegel.
Also das heißt, man kann in dem Hier und Jetzt nicht gleichzeitig Sachen meinen, wenn wir diese Herrschaft von der Vernunft irgendwie zu entkommen. Also der Sklave kann nicht gleichzeitig Ja, Nein sagen, um in dieser Lücke auch hier und jetzt zu sein und braucht die Geschichte, um diese Distanz zu haben.
Nein, er kann Nein sagen, aber das Problem ist, dass wir unter der Herrschaft, wir sind unter der Verpflichtung, dieser Nein auch zu begründen. Ja? Und tut man das, ist man schon sozusagen verloren. Ja, das heißt, wir sind in einer Lage, in der erstens die Kritik erlaubt ist, zweitens die Kritik gefordert wird und gefördert wird. Die Kritik ist ja ein integraler Teil der Gesellschaft geworden. Ja, man kann Karriere machen, indem man Kritik übt. Kritik ist nicht etwas, was unterdrückt wird. Aber diese Kritik muss vernünftig sein. Das heißt, sie muss kommunikativ offen sein, sie muss vorgetragen sein in Art und Weise, dass für die andere verständlich ist und nachvollziehbar ist. Ist es aber so, dann ist diese Kritik eine Manifestation der Herrschaft des Vernunft. Na, die Erinnerung,
er sagt, es gibt kein Jenseits. Was ist
ja, Erinnerung ist so etwas wie eine Utopie oder Heterotopie, wie Foucault sagen würde. Erinnerung ist die Möglichkeit einer Regression. Das heißt, die Möglichkeit zum Beispiel, sich vorzustellen in eine Stufe früher. Im Grunde ist es das, was nach Hegels Ansicht die ganze Kunst ist. Ja? Die ganze Kunst ist und macht. Ja? Sie stellt sich sozusagen, sie macht immer sozusagen einen Schritt zurück vor dem Sieg der Vernunft. Ja. Da gibt es ja eben diese Kampf zum Beispiel, die wir beschrieben haben, zwischen Aliens und Menschen und was auch immer. Und das ist schon einmal beschrieben worden, ja, als ein tatsächliches Ereignis. Das war in der Geschichte einmal eine Wahrheit. Jetzt ist es in der Kunst zu einer Fiktion geworden. Warum ist es eine Fiktion? Weil es Rekonstruktion oder Konstruktion eines Ereignisses ist, das weltgeschichtliche Bedeutung nicht mehr hat, sondern nur sozusagen zur Unterhaltung dient. Ja? Das ist sozusagen, die Geschichte wird zur Unterhaltung, zur regressiven Unterhaltung. Und die Kunst ist nichts anderes als eine Reihe von Versuchen, ein oder zwei oder drei Schritte zurück in Bezug auf die herrschende Realität
zu machen. Die ganzen poststrukturalistischen Diskurse und Praxis ja im Prinzip auch sehr regressiv. Also, oder eigentlich, ja, den Christentum der eben, oder? Ganz gerade um die Verhüllung, das Verbotene oder das eigentlich
Unwahrsinnige. Na gut, man kann sicherlich poststrukturalistische Diskurs auf verschiedene Weise interpretieren. Ich glaube, Derrida selber würde sagen, er geht über Hegel hinaus, ja, und so weiter und so fort. Ja. Ja, aber die Hegelianische, nee, es ist schon wichtig, dass, also zum Beispiel Derrida, um auf Derrida zurückzukommen, hat eben diesen Einwand gegen Foucault gemacht, Hegelianischen Einwand. Er hat übrigens geschrieben, dass Foucault, das war der Bruch von Foucault, er war Student von Foucault, also, und er hat mit ihm gebrochen, das war ein riesiger Skandal in Paris, wo er gesagt hat, genau das ist regressiv in Bezug auf Hegel. Und zwar deswegen, weil Foucault so etwas einführt wie Unvernunft, das heißt Wahnsinn. Ja. Er unterscheidet zwischen Vernunft auf der einen Seite und Wahnsinn auf der anderen Seite. Und dann fragt er ihn da, aber wie tut er das? Das heißt, woher weiß er, dass Wahnsinn Wahnsinn ist? Wie identifiziert er Wahnsinn als Wahnsinn? Warum weiß er, dass der Wahnsinn nicht Vernunft ist? Er weiß das, sagt er, nur, weil er seine Vernunft übt und appliziert auf den Wahnsinn. Ja, er sagt, dass wenn man das analysiert und vernünftig den Wahnsinn begreift, dann ist der Wahnsinn der Wahnsinn. Ja? Okay. Aber insofern der Wahnsinn als Wahnsinn vernünftig interpretiert, aufgefasst und beschrieben wird, wird der Wahnsinn automatisch zum Teil der Vernunft. Ja, der ist schon von Vernunft integriert und ins System der Vernunft schon eingeschlossen. Das heißt, er bildet nicht mehr das Außen von Vernunft. Und wenn er das Außen von Vernunft bilden würde, hätte man sie nicht identifizieren, begreifen und beschreiben, so wie das Foucault das macht. Ja. Sondern es würde etwas sein, was er sich entzieht. Dann, er hat es festgestellt, Derrida, in dieser Zeit, und sicherlich sich unter einer Pflicht gestellt, dann darüber nachzudenken, was sich dann entzieht, auf eine solche Art und Weise, dass man das nicht in die Vernunft integriert wird. Ja, das war das Ziel. Und das ist der poststrukturalistische Diskurs genuin. Ja? Das ist Diskurs de l'autre. Ja? Das ist Diskurs über den anderen. Ja? Das ist Diskurs darüber, was sich auf eine solche Weise entzieht, dass das von Vernunft nicht begriffen werden kann. Wenn wir so etwas Ja, in der Absetzung und Abgrenzung von Foucault. Wenn wir so etwas voraussetzen, dass es so etwas gibt, dass es sich so entzieht, dann gehen wir einen Schritt über Hegel hinaus und befreien uns von dieser Diktatur der Vernunft, von der Herrschaft der Vernunft. Ja? Wir befreien uns davon. Okay. Aber wenn man Derrida liest, ja von Anfang bis zu Ende, wenn man Deleuze liest und so weiter, was sagen sie? Sie sagen, es gibt Differenz, es gibt Unterschied, es gibt dieses oder es gibt jenes, es gibt es, weil wir darüber sprechen, weil wir Bücher darüber schreiben, gibt es. Wir nennen das nicht, wir benennen das überhaupt auf keinen Fall, wir beschreiben das nicht, wir reden nur darüber, dass es sowas gibt. Ja, und dass es gibt, es ist dieses Es, das es gibt und so weiter und so fort. Ja. Hier da unten, ja, wenn man von der Aufzug in diese Schule rauskommt, sieht man immer, also letzte Zeit ein Plakat, da steht die Differenz. Ja. Also Hegel und Derrida würde sagen, die Differenzen, die da aufgezählt werden, das heißt Differenzen, die sich auf Kultur, Territorium, Ethnizität und überhaupt beziehen. Sie sind keine Differenzen. Sie sind keine Differenzen, weil sie von der Vernunft immer schon beschrieben worden sind, immer schon begriffen sind, immer schon inkludiert sind in ein System der Unterscheidungen, die eine vernünftige ist. Ja. Die eigentliche Differenz, die es gibt, also Differenz, ist eine, die sich von der Vernunft selbst unterscheidet. Ja, die unterscheidet sich nicht von der Vernunft selbst, sind innerhalb der Vernunft. Die Frage ist aber, dass wenn wir ständig über Differenz und den anderen, der unbeschreibbar bleibt, reden, wird dieser andere nicht mit der Zeit zu so etwas wie einem Namen, zu etwas so wie einem Namen, mit dem wir auch gut umgehen können. Wir können zum Beispiel, es ist inzwischen jeder Student keine Seminararbeit über das andere schreiben, und weiß ganz genau, wie er das tut. Ja? Nämlich er beschreibt das andere als das, was unbeschreibbar bleibt und sich jede Beschreibung entzieht. Ja? Und hat er das gemacht, ist die Beschreibung fertig und er kriegt seine Note. Ja? So entsteht tendenziell der Eindruck, dass dieser Diskurs über den anderen machbar ist. Und alles, was machbar ist, ist vernünftig. Ja? Auch wenn ich sage, dass es unbeschreibbar sich entzieht, wenn ich über eine Technik verfüge, die mir erlaubt, erstens das zu sagen und zweitens diesen Diskurs von anderen zu unterscheiden, zum Beispiel wie Derrida auch selbst sagt, mein Diskurs unterscheidet sich von Foucault und dem, dadurch und dadurch, ja. Aber gut, ja, das ist aber eine Differenz, die keine Differenz ist. Das ist eine Differenz, die beschreibbar bleibt und die jeder Autor eigentlich nachweisen kann, warum das, was er schreibt, sich von anderen Autoren unterscheidet.
Ja. Hat uns Hegel übersehen, das Unbeschreibbare in seinen Diskursen aufzunehmen?
Nee, er hat es nicht übersehen. Er hat nur gedacht, dass das Unbeschreibbare zu so etwas wie einer, was tatsächlich als Infinitisation, ja, dann in der postmodernen, postkapitalistischen Diskurs stattgefunden hat, dass es zu einer, wie er sagt, schlechter Unendlichkeit führt. Das ist allerdings tatsächlich ein Punkt, der ein bisschen wackelig bei Hegel ist. Das ist in der Tat so. Alles schwer zu sagen. Ja. Aber das ist ein Punkt, wo man, wenn man wirklich intelligent genug ist, da kann man ansetzen. Ja, das hat Kierkegaard gut gemacht. Im Grunde ist diese ganze Diskurs gekommen von Kierkegaard. Der hat sozusagen den Punkt entdeckt. Ja, der Der Punkt besteht darin, dass wenn man sagt, schlechte Unendlichkeit, es ist so ein bisschen pejorativ. Ja? Das ist so, dass man diese Unendlichkeit zwar akzeptiert, aber schlecht findet. Ja? Und er sagt, die schlechte Unendlichkeit ist Unendlichkeit der ständigen Wiederholung des Gleichen, ohne jeden Umschwung. Ja? Das heißt, man sagt, das Unbeschreibbare ist das Unbeschreibbare, ist das, was man nicht beschreiben kann. Das ist halt unbeschreibbar, weil es unbeschreibbar ist und so weiter. Und da sagt eben, also alle diese führen diese Diskurse, also zum Beispiel Blanchot, Derrida und so weiter, sie sagen das immer, ja, das ist extrem tautologisch. Und dann sagt Hegel, das führt in eine unendliche, schlechte Unendlichkeit der ständigen Selbstwiederholung. Ja, man sagt immer, ja, das unendliche Differenz ist different und different ist different. Dort. Der Punkt ist, dass, was Kierkegaard gesagt hat, aber warum eigentlich nicht? Ja. Er sagt, na gut, ja, ich bin tautologisch, sage ich immer das Gleiche, ja, aber so bin ich ja halt, ja, warum soll ich mich ändern? Zum Beispiel, um was zu erreichen? Hegel sagt, um sozusagen was up to date zu sein, mit der Geschichte zusammenzugehen, etwas Neues vorzuschlagen. Ich habe kein Interesse, andere Menschen haben ein Interesse, aber mir ist es egal. Geschichte mir ist auch egal. Also ich wiederhole immer, lieber immer das Gleiche, ohne dass, ohne dass ich durch die Langeweile der anderen gestört werde. Und wenn Hegel das schlecht findet, dann findet er es schlecht. Aber mir ist es herzlich egal. Das ist eine nicht uninteressante Entgegnung.
Ich dachte, dass Hegel gerade mit schlecht und Unendlichkeit nicht diese tautologische Unendlichkeit meint. Weil mir scheint es so, als ob Hegel gerade auf diese Unendlichkeit raus will, im unendlichen Urteil, in der Vervollkommnung des Geistes, wo ich ist gleich ich am Ende steht. Und ich dachte, dass die schlechte Unendlichkeit immer diejenige wäre, die sozusagen in ein Jenseits geschickt wird, also in Gott, oder also die sozusagen linear aufgebaut wird, wo am Ende diese Unendlichkeit immer ein für ein geistiges Wesen Unerreichbares steht und dadurch gerade also ein fiktives Phänomen des anderen produziert wird. Und an dem Punkt ja, oder?
Nee, das ist nur zum Teil so. Also die schlichte Unendlichkeit ist für Hegel tatsächlich das, was ich beschrieben habe. Das heißt, eine Tautologie, die von innen Gegenstand nicht lassen kann. Also der Ursprung war für die Formulierung der schlechten Unendlichkeit war Fichte. Und Fichte hat mit Jenseits nichts zu tun. Also, wo er sagt, ich bin ich. Ja. Ich bin ich in dem Sinne, dass alle meine Gedanken sind meine Gedanken und alles, was ich erfahre, sind meine Erfahrungen. Und deswegen kann man nicht sagen, dass außerhalb mir irgendetwas anderes existiert. Weil wenn es anders existiert und ich das nicht kenne, dann existiert es nicht. Aber wenn ich das weiß, was ich nicht weiß, macht mich nicht weiß. Aber wenn ich das weiß, dann bin ich es. Ja. Und das kommt, diese Ich bin ich. Und dann sagt Hegel, na gut, ja. Also was auch immer passiert, Schichter sagt, ich bin ich. Ja. Also irgendwann kann man das nicht mehr hören. Und das ist der Punkt, dass man einen Umschwung braucht. Man kann nicht immer das Gleiche sagen, immer tautologisch sich beziehen. Was heißt aber der Umschwung? Ja, wie kommt dieser Umschwung? Der Umschwung kommt durch eine Reflexion dessen, unter welchen Bedingungen und in welcher Lage man das macht. Ja, das heißt, Wenn ich zum Beispiel sage, ich bin ich und ich bin ich und ich bin ich, dann ist es okay. Ja? Ich habe es gesagt. Aber irgendwann ist es langweilig und ich beginne zu reflektieren darüber, unter welchen Bedingungen überhaupt diese Aussage einen Sinn macht. Zum Beispiel eine gewisse Entwicklung des Ich-Bewusstseins, eine gewisse Entwicklung der Philosophie, eine gewisse gesellschaftliche Konstellation, eine gewisse das, eine gewisse etwas. Ich relativiere das alles. Und in dem Moment, in dem ich von dieser Aussage zu Bedingungen dieser Aussage übergehe, mache ich sozusagen neue Erkenntnisse. Wenn ich nur bei dieser Aussage bleibe, dann bleibt sie kontextlos. Ja? Sie bleibt kontextlos und sie bleibt sozusagen so einfach hängen, in der Luft hängen. Und das ist das unproduktiv. Ja? Es ist einfach, es führt zu nichts.
Aber für Hegel wäre doch Fichte deshalb sozusagen, oder würde dieses Ich ist gleich Ich nicht gelten, weil er sozusagen die Bewegung des Umschlags noch nicht vollendet hat und deshalb noch gar nicht sozusagen in den wirklichen tautologischen Kreis hineingekommen ist und der tautologische Kreis ist doch letztendlich das, worauf Hegel hinaus will. Und er sagt, ja, es gibt diesen anfangslosen oder ursprungslosen Kreis, der sozusagen, in dem man sozusagen hineingeworfen wird und in dem man geht, diese Bewegung der Umschwünge sozusagen vollzieht, aber dann eben ans Ende gelangt und ans Ende des Kreises zu gelangen, heißt ja sozusagen den Kreis immer weiter zu gehen. Und die Erinnerung, und das scheint mir auch noch zentral, taucht er eigentlich nur einmal auf am Ende und er schreibt es sozusagen mit Bindestrich Erinnerung, was bedeuten würde, dass es eine unendliche Synchronisationsbewegung des Geistes vollzogen wird. Das heißt sozusagen ständig das Außen nach innen geholt wird und synchronisiert wird. Und entlang sozusagen an diesem Kreis, der sozusagen Geist wäre und Medium für beides wäre, für innen und außen.
Ja, das ist halt so, dass ich habe einen Gedanken. Ich habe einen Gedanken zum Beispiel, meinetwegen Gott ist tot oder das andere ist unbegreifbar. Und ich liebe diesen Gedanken total, ja, es ist so idyllisch. Ja? Und dann wiederhole ich das, bis mir der Tod erreicht. Also Rose ist Rose, ist Rose, ist Rose. Oder zum Beispiel, ja, was das Gute war, Donna Giada immer so Boxen macht. Oder Onkawara, der immer sozusagen Datum schreibt und so. Und irgendwann sterbe ich und niemand bemerkt das, weil sozusagen es ist nur ein weiteres Datum und so weiter und so fort. Das ist Modell Nummer 1. Ja, das ist die schlechte Unendlichkeit. Was ist eine gute Unendlichkeit? Gute Unendlichkeit ist eine solche, dass ich ständig von einem Gedanken zu anderen Gedanken übergehen. Kein Gedanke bleibt, sondern ich gehe immer weiter und immer weiter und immer weiter und immer weiter. Und die Frage ist jetzt, dieser immer weiter zu gehen. Was ist der Weg des Gehens? Was ist der Weg des Gehens? Dieser Weg des Gehens ist ein Kreis. Ja, dann kommt es tatsächlich, was Sie sagen. Das heißt, wenn ich immer weiter gehe und immer weiter gehe und immer weiter gehe, dann bewege ich mich im Kreis. Es ist übrigens eine interessante Geschichte, um die Prägnanz dieser Geschichte zu verstehen, sozusagen die ganze Theorie, physikalische Theorie von Einstein ist nicht anderes als physikalische Interpretation dieser Figur. Ja, die ganze Theorie fängt damit an, dass er sich fragt, was es bedeutet, in einem Universum immer weiter zu gehen. Und er sagt, immer weiter zu gehen auf der Erde bedeutet, sich im Kreis zu bewegen. Ja, weil wenn er immer weitergeht, dann kommt man zum Ausgangspunkt zurück. Ja. Man fährt nach Indien, ja, oder dann kommt er. Ist das aber im Universum anders als auf der Erde oder nicht? Das heißt, ist es so, dass wenn ich hier mich bewege, dann bewege ich mich immer im Kreis? Wenn man Universum bewege, bewege ich mich immer auf der Gerade? Und die klassische Antwort hat gesagt, das kann doch nicht sein. Wahrscheinlich im Universum ist es das Gleiche. Ja, und das, dann entsteht diese Relativitätstheorie, die darin eben besteht, dass das sozusagen Universum selbst eine Struktur hat, die so aufgebaut ist, dass je weiter ich gehe, dass jede Bewegung auf der Gerade eigentlich eine Bewegung im Kreis ist. Ja? Das ist sozusagen die Topologie des Einstein-Raums. Im Unterschied zur newtonischen Topologie, wo man immer gerade gehen kann. In Einstein-Kosmos kann man gerade nicht gehen, man bewegt sich nur im Kreis. Okay. Das bedeutet, dass wenn ich mich ständig bewege, dann bewege ich mich im Kreis. Die Frage ist es möglich, wie Kierkegaard das vorschlägt, sich gar nicht zu bewegen? Wenn man sich gar nicht bewegt, das heißt bei einem Gedanken bleibt, dann meint Kierkegaard, man kann diesem Kreis entgehen. Ja, einfach durch die Wiederholung, ständige Wiederholung. Das war auch Idee von Onkawara sicherlich, das ist Idee von Chad. Viele andere Künstler, immer, wenn man da immer das Gleiche macht und gar nicht weitergeht, ja, man entkommt dem Kreis. Das ist ja auf der einen Seite so, kann man als Gedanken ganz nachvollziehen. Auf der anderen Seite würde Hegel sagen, die Leute, die das tun, sind unehrlich. Weil sie behaupten zwar, dass sie bei einem Gedanken bleiben, aber dieses bei einem Gedanken bleiben, bleibt, wie er sagt, partiell und relativ. Zum Beispiel seine Kritik der Askese. Er sagt, der asketische Mensch opfert zum Beispiel sein Essen. Also er isst nichts, was wirklich gut schmeckt, oder viel. Er opfert seine Kleider, also wie Franziskus, er beschreibt Franziskus und so weiter. Figur, also opfert das und jenes, er wird asketisch. Aber er opfert nicht alles. Dieser Opfer ist immer partiell. Das heißt, er isst nach wie vor, er lebt irgendwo nach wie vor, er trägt irgendetwas nach wie vor. Das heißt, diese Opferung gelingt niemals vollständig. Was ist mit diesem Rest? Ja, das, was nicht geopfert wird, aber auch nicht völlig reduzierbar ist zu diesem Gedanken. Das ist das Verschwiegene, das Übersehene, das Verbotene, das ist der Punkt der Verleumdung. So was man sagen kann, der Franziskus zwar das alles geopfert hat, aber in der Nacht zum Beispiel, wo es niemand gesehen hat, Orgien veranstaltet hat. Ist das eine Verleumdung? Ja. Aber er sagt, es ist eine legitime Verleumdung. Es ist eine legitime Verleumdung insofern, dass er irgendetwas tut. Auch wenn er zum Beispiel keine Orgien veranstaltet, sondern einfach schläft, ruhig hier in seinem Bett, das ist immer noch zu viel in Bezug auf den Anspruch, dass er mit einem Opfer beansprucht. Aufstellen. Das bedeutet, dass auch Jad hat zum Beispiel über Essen, Leben, Finanzbehörden, Markt, Verkauf und so weiter nachgedacht. Er hat sich nicht immer nur ein Box vorgestellt. Ja, nicht nur. Man kann sagen, er bleibt immer beim Gleichen, weil er nur Box macht und nicht etwa Quadrate oder irgendwelche Figuren und so weiter. Das kann man sagen. Aber dieser Opfer bleibt relativ und partiell. Der richtige Opfer findet nicht statt. Die richtige Fixierung auf einem Gedanken findet nicht statt. De facto bleibt der Wechsel da. Und das heißt, wir können in Bezug auf solche Positionen immer so etwas wie eine Aufklärung praktizieren. Wir können sagen, ja, bei Vortrag denkt Derrida nur an die Tatsache, das Unbegreifliche kann man nicht begreifen, das sich Entziehende kann man nicht auffassen und das Differente kann man nicht vereinheitlichen. Er tut das. Aber nachdem er fertig ist, ja, denkt er über die nächste Reise und sein Hotel und Essen und so weiter und so fort. Und damit ist für Hegel die Sache erledigt.
Ja. Also ich würde sagen, dass all diese Beispiele eigentlich mein Argument stützen, dass für Hegel die schlechte Unendlichkeit eine lineare ist, die sozusagen immer nur vorgetäuscht ist und dass die Figur, die auch überall wiederkommt, ist das Ding an sich, was er nicht akzeptiert, ist das Jenseits, was er nicht akzeptiert, ist die Moral, die er nicht akzeptiert, weil alles sozusagen Projektionen sind, die in dieser Form nicht vorkommen und auch überhaupt nicht vorkommen können.
Ja, das ist klar.
Und Derrida, ich würde sagen, Derrida läuft absolut in einem hegelischen Kreis und auch bewusst. Er hat auch die Figur ganz am Anfang produziert, die Figur der Clotilde.
Dann
läuft er diesen Kreis, nimmt immer ein anderes Thema, immer einen anderen Satz und dekonstruiert ihn.
Aber er sieht das nicht so.
Negieren.
Nee, aber er sieht das nicht so. Er läuft in diesem Kreis und es Klausur findet statt und bestreitet das auch nicht, das ist ganz klar. Aber er sagt, es gibt immer eine Öffnung. Ja, es gibt eine Möglichkeit des Ausgangs aus diesem Kreis, weil wir immer bei jedem weiteren Gedanken in so etwas wie einer, wie soll man sagen, er würde so argumentieren. Also wenn Sie genau argumentieren. Ich würde so argumentieren, dass er sagen würde, wenn ich mich im Kreis bewege, was bedeutet das? Das würde bedeuten, dass ich so etwas wie zum gleichen Gedanken zurückkommen. Ja? So etwas, was wir zum Beispiel, wenn ich um die Erde kreise, dann bedeutet das, dass ich, wenn ich zum Beispiel von England starte, mache das so eine Rundfahrt um die Erde und komme nach London zurück. Ja? Also der gleiche. Dann würde Derrida sagen, ist es möglich, einen Kreis im Denken zu vollziehen? Das wäre möglich, wenn die Gedanken so etwas wie die Orte wären. Ich wäre dann zum gleichen Gedanken zurückgekommen, so wie ich zum gleichen Ort zurückkomme, nach London zurück, aus Indien. Ja. Aber die Gedanken sind nicht so, wie diese, die haben keine von der Zeit unabhängige Existenz. Das heißt, wenn ich den gleichen Gedanken denke, weiß ich eigentlich nicht, dass es der gleiche Gedanke ist. Das heißt, die Rückkehr zu einem Gedanken ist eine problematische Angelegenheit. Und eben diese problematische Angelegenheit bedeutet nichts anderes, als ich nicht wirklich mich vergewissern kann, und nicht beweisen kann, dass meine Bewegung tatsächlich eine Kreisbewegung ist. Also korrekt sozusagen dargestellt, ist der derridianische Kritik an Hegel eben diese, dass man sicherlich nicht nachweisen kann, dass man weitergegangen ist, das nicht. Es gibt keinen Beweis. Aber ex negative kann man auch nicht beweisen, dass man zu den gleichen Gedanken zurückgekehrt ist, so wie man sagen kann, man kam zu gleichen Orten, weil wenn ein Gedanke einen Ort hätte, ja, dann wäre es ein Ort in einem Gedächtnis, ja, in unserem Gedächtnis. Das wäre dann ein Ort. Aber unser Gedächtnis ist nicht so wie die Erde und ist nicht so wie der Kosmos. Unser Gedächtnis ist unstabil und bietet keine Garantie einer Rückkehr. Wir können so etwas wie einen Vergleich eines Gedankens, wie er früher war, mit dem Gedanken, wie es jetzt ist, nicht vollziehen. Und das bedeutet, dass wir weder nach vorne gehen, noch zurückkehren, weder gerade noch im Kreis, sondern wir sind in einer stabilen Unsicherheit in Bezug darauf, welche Denkbewegung wir überhaupt vollziehen. Und diese Unsicherheit öffnet eine gewisse Perspektive, nicht in dem Sinne, dass sie Alternative zur Kreisbewegung bietet, sondern sie sozusagen destabilisiert diesen Kreis. Und er hat sozusagen seine Aufgabe gesehen in der Stabilisierung dieses Kreises. Das Problem ist nur dabei, dass er tatsächlich dieser Tautologie verfällt. Ja? Das heißt, diese Destabilisierung bleibt einer sich ständig wiederholende tautologische Bewegung, genauso wie Hegel das beschreibt. Ja? Das heißt, er destabilisiert heute und morgen und übermorgen den gleichen Kreis.
Und der stabilisiert es von Anfang an, weil er diese Figur ja ursprünglich, das heißt ontologisch, denkt. Also weil er denkt, dass sich das erste Mal sowieso schon von Beginn so weit entzogen hat, dass sozusagen auch jede Bewegung oder jede Wiederholung eigentlich im Grunde genommen immer schon zu spät ist und ja, jedes erste Mal immer schon verloren ist. Und dann ist es sozusagen in dem Sinn auch stabil.
Ja, er glaubt überhaupt nur an die Wiederholung, das ist kierkegaardisch. Er glaubt an Wiederholung, er glaubt, dass alles ist nur Wiederholung. Er wiederholt, was der andere gesagt haben, andere Wiederholung, was der andere gesagt haben. Ja, das ist sozusagen, das ganze Leben ist eine Wiederholung. Jedes Sprechen ist eine Wiederholung der Sprache. Der Film wiederholt das Leben wiederholt den Film. Ja, alles ist nur eine Wiederholung, Tautologie. Und er selbst denkt auch tautologisch und so. Und Hegel würde sagen, das ist eine andere Art der Stabilisierung. Es ist erkennbar. Es ist eine andere Art der Stabilisierung. Es ist genauso, wie man immer sagt, ich bin ich hier, und da sagt man, alles ist different und alles entzieht sich und alles wird stabilisiert und dezentralisiert. Ja? Und zerfällt in die Differenz. Das wiederholt sich jeden Tag und am Ende haben wir einen festgefahrenen Diskurs, der letztendlich ein Diskurs ist. Ja? Es ist der, Hegel an einer Stelle sagt, er wird die Wahrheit der Aufklärung, ja? Das ist, ich erinnere. Er sagt, die Aufklärung zerfällt in Materialisten, die denken, dass alles Materie ist. Und Idealisten, die denken, dass es so etwas wie eine allgemeine Idee ist, let us supreme. Ja. Es gibt sozusagen zwei Lager. Aber die sagen immer das Gleiche. Einige sagen, das ist immer die Materie, aber man kann sie nicht erfahren. Und andere sagen, das ist let us supreme, da kann man auch nicht erfahren. Da fragt man sich, wo diese Materie von dieser let us supreme überhaupt unterscheidet. Ja. Beides kann sich nicht erfahren, beides entzieht sich irgendwo anders. Sie sagen immer das Gleiche und das klingt auch gleich. Ja. Und es ist ein bisschen, und irgendwann kann man das nicht mehr hören. Und es ist irgendetwas, was Derrida auch vielleicht übersieht. Ja. Ich glaube, dass Hegel hat ein Argument für sich, das über alles andere hinausgeht. Er hat irgendetwas sozusagen gespürt, nämlich dieser grausame Charakter des Denkens, ja? Dass das Denken nicht stehen bleibt, dass das Denken das nicht erträgt, das Denken will das annihilieren. Ja? Wenn wir zu lange Zeit irgendetwas hören, wir wollen das nicht mehr hören. Ja? Und dieser Wille, man kann sagen, die ist nicht gut. Ja? Warum hören Sie das nicht? Das ist doch richtig, ja. Aber Hegel hat gesagt, ja vielleicht, ja. Aber das überzeugt uns nicht, wir wollen das einfach nicht. Wir wollen das nicht, weil wir spüren, dass das Denken als Prozess darin besteht, auch das Richtige nicht mehr zu denken, sondern was anderes zu denken. Vielleicht ist es unrichtig, Vielleicht ist es eine Lüge, vielleicht ist es eine Verleumdung, aber es ist zumindest etwas anderes. Und wir sind nicht Erziehbar. Wir sind nicht fähig und willig, bei der Wahrheit jeglicher Art zu bleiben. Liebe Unwahrheit, aber etwas anderes, als so in, ja, als so zu sitzen wie eine lange Zeit. Das ist auch traurig. Und es ist kein, und er sagt, es ist kein Argument. Ja. Es ist nicht so, dass es ist sozusagen so etwas wie der faktische Zustand unseres Denkens. Nicht der theoretische Zustand, es ist eine gewisse Faktizität. Es gibt eine gewisse Faktizität, die darin besteht, dass wir wechseln wollen. Wir wechseln unsere Gedanken. Und das passiert immer so. Und die Leute, die das verbergen, wissen, dass sie etwas verbergen. Sie sind unehrlich. Und wenn wir mit dieser fundamentalen Einstellung ans Werk gehen, soziale Aktivität, das Einzige, was wir eigentlich wollen, ist die Regierung jeden Tag umbringen und eine andere Regierung an die Macht geben und das ist wieder umbringen, weil wir wollen diese Gesichter nicht mehr als einen Tag sehen. Ja. Und es ist einfach so. Ja. Es ist nicht so, weil es gut ist oder schlecht ist. Es ist einfach so, wie unsere Imagination und Denken de facto funktionieren. Und man kann alles sagen, was man will, es wird auch so weitergehen. Ja, das ist so eine zynisch grausame Sichtweise auf Denkprozess. Ja, und auf das, was das Denken eigentlich ist. Und so in dieser Radikalität. Also ich würde sagen, dass Nietzsche war jemand, der auch so radikal war, habe ich hier gelernt. Aber wenn man genau hinsieht, diese ganzen Leute wie Derrida und Lyotard und Deleuze sind irgendwie gutmütig. Das ist das Problem. Ja. Sie fragen, sie sind gutmütig, sie sind gute Menschen. Hegel war kein guter Mensch. Das sagen alle und das ist offensichtlich. Aber sind gute Menschen und sie wollen etwas, was uns rettet, uns Hoffnung gibt, Ausweg. Ja? Sie wollen, dass das andere nicht untergeht. Ja? Sie wollen was Gutes, ja, für die Menschheit, eine Perspektive. Ja? So, das ist sicherlich, das führt wiederum zu nichts Gutes. Also das führt zu irgendetwas, aber das liefert sie aus. Und es ist ungefähr das, was Hegel sagt, mit einem Bedauern. Er sagt, es gibt diese Leute, sie sind eigentlich gut, er beschreibt das schöne Seele, schöne Seele. Sie wollen etwas Gutes, sie wollen sozusagen Perspektive, sie wollen Utopie, sie wollen das und sie wollen jenes. Und die sind so schön, das sind gute Menschen, schöne Seelen. Das ist, was Kultur ist, ja, so Zivilisation ist. Aber dann, die Leute wollen etwas anderes, zum Beispiel alle umbringen oder gut essen. Oder so. Sie wechseln einfach die Gedanken. Und diese schönen Seelen bleiben auch sozusagen vergessen. Es ist unangenehm, wenn das ist.
Kann man sagen,
es kommt
eigentlich
der Status
der Beamtenschaft immer völlig falsch einschätzt, weil für Hegel am Endpunkt der Geschichte man auf einmal zu Sklaven der Vernunft wird und der pragmatische Sklave ist sozusagen der Beamte. Aber Sklave der Vernunft zu sein bedeutet eigentlich, dass man völlig unterworfen ist den jeweiligen Beschickungen der Vernunft, die ihrerseits nicht mehr originell sind, sondern die uns sozusagen immer wieder nur mit letztlich schon bekannten Elementen der Vernunft konfrontiert, auf die man dann sozusagen denkbar flexibel reagieren muss. Der Beamte wäre dann nicht mehr derjenige, der Betonkopf sozusagen, der die festen Verordnungen verfügt, sondern eigentlich sozusagen der absolut flexibilisierte Bürger, dem es gelingt, sozusagen immer Verwaltung anzuwenden auf die jeweiligen Schickungen der Vernunft.
ja, also Moden und so, aber ich denke, dass was als Herrscher der Vernunft von Hegel explizit beschrieben wird, darauf reagiert auch dann Nietzsche. Er sagt, was ich ja am Anfang der Stunde gesagt habe, diese Stunde, du kannst alles sagen. Du kannst mit der Zeit gehen oder gegen die Zeit gehen. Du kannst diese Schicklung dafür fügen oder nicht. Du kannst flexibel sein oder nicht. Du kannst dafür sein und dagegen. Du kannst was auch immer. Aber in einer Diktatur der Vernunft oder wenn du Sklave der Vernunft bist, hast du eine Pflicht, die du nicht entgehen kannst unter den Bedingungen der Gesellschaft, in der wir leben. Du musst das explizieren, begründen und kommunizieren. Das heißt, du kannst das Erklärung nicht verweigern. Wenn ich sage, ich bin dagegen, ich muss erklären, warum ich dagegen bin. Und wenn ich das gemacht habe, bleibe ich unter der Herrschaft der Vernunft. Da sagte Nietzsche irgendwann, ich bin kein Diener, ich bin keine Erklärung schuldig. Ja, warum soll ich erklären, warum ich diese Meinung habe? Ich bin ein freier Bürger, ein freier Geist und ich habe diese Meinung aus der souveränen Position heraus. Ich brauche nicht zu begründen. Diese Haltung ist eben eine Haltung der Rebellion gegen die Herrschaft der Vernunft. Eine Rebellion, die nach Hegel zu scheitern verurteilt ist. Er meint, dass wir in eine Lage geraten sind, wo wir de facto diese Verpflichtung, uns zu erklären, zu kommunizieren, nicht entgehen können. Das ist ja typisch für unsere Kultur. Ja, alle wollen kommunizieren, ja, alle wollen gehört werden, alle wollen sozusagen sich explizieren. Ja. Man sagt ja immer, unsere Aufgabe besteht darin, dass jeder Mensch in unserer Gesellschaft gehört wird, dass jeder Mensch sein Anliegen präsentieren kann, dass kein Mensch bleibt stumm, kein Mensch bleibt ausgeschlossen. Jeder hat Zugang zu Medien, jeder hat Zugang zu öffentlichen Diskussionen und so weiter. Ja. Das ist die Hauptforderung. Das ist die Forderung, zum Sklaven der Vernunft zu werden. Ja. Das ist die Forderung, sich zu unterwerfen, sich zu unterstellen, der herrschenden Macht, sich sozusagen dieser Macht zu schmeicheln und als treue Diener, dieser Macht zu erweisen.
Aber mir scheint dann noch ein Unterschied bei Hegel zu sein, weil für Hegel wäre das Sklaventum nur dasjenige, was Vernunft als platte Vernunft, als den platten Tod akzeptiert. Und das wäre für Hegel sozusagen noch nicht die Vollendung des Geistes. Das wäre sozusagen Vernunft in Form von entfremdetem Geist. Und er würde ja sagen, der Geist kehrt zurück. Und in dieser Position ist man gerade, Nietzsche eigentlich, der begeisterte Mensch, der sich aus einer souveränen Position allem und jedem unterwerfen kann. Es gibt nichts Schlimmes, was schlimm genug ist für diese souveräne Position, aber auch nicht Gutes. Oder was gut genug wäre, sondern alles ist ja gleich möglich, gleich zufällig.
Ja, Nietzsche ist sicherlich postgegelehrt, aber Hegel irgendwo quasi automatisch reproduziert, ohne das zu sagen, reproduziert platonisches Modell, fast alle reproduzieren platonisches Modell, wie ich gesagt habe, im Kontext Nietzsche in einer anderen Seminar macht auch Plato ja letztendlich am Ende seines Lebens. Und für ihn sind auch diese Ebenen vorhanden. Das heißt, der höchste Ebene ist der Philosoph, also er selbst, der über den absoluten Geist verfügt. Das heißt, er verfügt nicht über die Vernunft, nicht nur über die Vernunft, sondern über das Wissen darüber, wie die Vernunft entstanden ist, wie es zu der Herrschaft der Vernunft kam. Dann kommen die Beamter, also die Wächter, oder ich weiß nicht, die blonde Bestien, war auch immer, ja, bei Plato und Nietzsche. Also die, die diese Herrschaft durchsetzen, ja, das sind die Beamten. Und die regressive Masse, die nicht so weit ist, ja, deswegen Handwerkerarbeit. Ja. Also diese dreiteilige Gesellschaft, also sicherlich der absolute Geist ist bei Philosophen, der Vernunft, ist auch wie bei Plato, bei Wächtern, also bei Beamten. Und alle anderen sind regressiv. Also alle anderen leben in der Illusionen und Träumen und Hoffnungen und ja, verkennen ihre Lage. So weit. Da sie ihre Lage verkennen, sind sie sozusagen den Beamten und Hoffnungen und werden von Beamten kontrolliert. Weil die verkennen ihre Lage nicht.
Aber es ist ja schon so, dass dann quasi am Ende der Geschichte gibt es eigentlich eine Situation der irgendwie eine Schneidbarkeit zwischen absoluter Vernunft und absoluter Unvernunft, insofern als die Vernunft quasi völlig im Staatswesen versickert ist. Und es gibt die Staatswesen sedimentiert, in einem zum Beispiel formulierten Gesetzeskanon. Ja. Es gibt immer wieder sozusagen solche, die sich dem Dienst an diesem Gesetzeskanon zur Verfügung stellen, das sind die Beamten. Und die schaffen aber so etwas wie einen Raum, in dem dann die Unvernunft, ohne zu reflektieren, dass sie gleichzeitig sozusagen in den Bahnen dieser Vernunft operieren muss, völlig vernunftlos agiert. Aber ja, das ist immer schon vorgesehen.
Ja.
Sozusagen. Eigentlich ist es die Veränderung der Vernunft, die diese absolute Unvernunft erst gestartet.
Ja, das ist keine Gesellschaft, in der sozusagen einfache Unterdrückung stattfindet. Ja, das ist ganz klar, weil jeder ist im öffentlichen Prozess engagiert, jeder wählt, jeder kann wählen, jeder kann sich äußern, jeder hat Zugang zu öffentlichen Meinung und zu Medienmaschinen und so weiter, potenziell. Ja. Das heißt, die Bedingungen sind so und tatsächlich, die Vorschriften sind transparent, insofern, dass jeder sie sozusagen kennen kann, wenn er will, kann diese Instruktionen lesen und so weiter. Das ist eine transparente Gesellschaft. Das ist eine transparente Gesellschaft, die nur das eine ausschließt. Also die Herrschaft bezieht sich auf diesen Ausschluss. Der ausschließt, wie gesagt, unbegründete souveräne Entscheidung. Das heißt, eine Entscheidung, die weder einer Regel folgt, noch, also würde sagen, Hegel würde so sagen, dass entweder folgst du einer Regel, also einer Instruktion und so weiter, oder du bringst gewichtige Gründe, ja, die dazu führen, dass diese Regel verändert wird. Dann ist das alles okay. Wenn du diese Regel aber nicht befolgst, ohne gewichtige Gründe, also ohne diese Nichtbefolgung zu legitimieren, dann bist du praktisch nur ein Verbrecher. Ja, und das heißt, eine souveräne Entscheidung ohne Legitimation oder ohne diskursive Legitimation, die ist schlicht und einfach verboten und polizeilich verfolgt. Ja. Also die Diktatur der Vernunft ist Diktatur der Vernünftigkeit, also Legitimation, Erklärung und Begründung. Unbegründbarer souveräner Akt ist Verbrechen.
Ich würde
aber nicht zwangsläufig, weil zum Beispiel das mit der souveränen Kaufentscheidung zum Beispiel nicht absolut vorgesehen ist.
Also man befolgt, befolgt die Regeln. Souverän wäre zu klauen, also nicht zu bezahlen. Das wäre klar. Einfach zu nehmen und nach Hause zu gehen.
Aber das ist auch vorgesehen, also vorgesehen im Gesetz?
Ja, aber strafbar. Aber strafbar.
Als strafbar?
Aber für ihn wären all diese Handlungen nur problematisch, wenn sie sozusagen nach außen gerichtet wären, wenn sie sozusagen einen utopischen Zweck hätten und so weiter, weil er sozusagen diese Handlung immer der Sittlichkeit und der Moral verdächtigen würde. Also er würde sagen, ja, da hat jemand so eine Moral, hat jemand so eine sittliche Vorstellung von einer besseren Welt, die aber absolut unsinnig ist. Und der würde, also ich glaube, dass Hegel sagen würde, dass sowieso jede Sittlichkeit, also jede Form des, der sittlichen Gesetzgebung, als auch jede Form der vernünftigen und äußerlichen Gesetzgebung eben immer schon unvernünftig ist und immer schon irgendwie nicht stimmt. Aber man muss diesen Regeln folgen. Nur der Unterschied, den er machen würde, ist, dass sozusagen der absolute Geist, der aber niemals als eine utopische Wir-Version oder so oder Gesellschaftsutopie von ihm gedacht ist, souverän sich diesen, also sozusagen diesen Gesetzen, sowohl den sittlichen Gesetzen, die sozusagen aus dem Innen kommen, als auch den gesellschaftlichen Gesetzen und dem richtigen Rechtsvollzug aus dem Außen unterziehen würde.
Ja, aber de facto ist es so, dass ich, wenn ich einen utopischen Vorschlag habe, wenn ich sozusagen, das ist Rule of Law, ja, wenn ich einen Vorschlag habe, zum Beispiel, ich weiß nicht, das kann auch unvernünftige Vorschlag haben, ja, das kann zum Beispiel, ich weiß nicht, eine Rassentheorie sein, was auch immer. Zum Beispiel, ich will Deutschland rein rassisch machen. Ja. Ich kann das machen durch die Revolution, das führt zu uns gut. Aber ich kann das sozusagen, was hier nicht praktiziert wird, in Amerika ist, man gründet einfach eine Foundation, eine Stiftung, ja. Dann eine politische Einheit, ja. Man erarbeitet bestimmte Pläne, man kriegt eine bestimmte Finanzierung, man macht bestimmte Vorschläge, man kandidiert und so weiter und so fort. Und sozusagen entwickelt eine gewisse Aktivität mit diesem Ziel im Rahmen der herrschenden, des herrschenden Systems. Und das ist ja dann okay, ja, weil es ist ganz klar, dass es zu nichts führt. Ja. Der Punkt ist, dass wenn man Regeln entsprechend handelt, führt das zu nichts. Ja. Das ist das Prinzip der Vernunft. Es scheint, dass es zu irgendetwas führt, aber es führt einfach dazu, dass man gewisses Geld verdient, dass man Unternehmen gründet letztendlich. Das ist so, wie man eine Kirche gründet in Amerika. Ja? Zunächst einmal stellt sich die Frage der Finanzierung, dann Grundstück, dann Steuersystem und so alles. Wenn das alles erledigt ist, dann in einem 2-3-jährigen Vorlauf, dann gründet man eine Kirche und verkündet das Ende der Welt. Ja? Aber es ist schon alles für nächste 100 Jahre abgesichert. Ja? Ja, das ist die Herrschaft der Vernunft. Ja? Der annulliert sich selbst durch die eigene Vernunftsmäßigkeit. Ja. Und in diesem Sinne kann man jeden Vorschlag machen, absolut, ja, gar keine Frage. Man kann alles propagieren, was man will, man kann es eingründen, dass jede Ideologie, alle Verboten sind absurd. Ja. Also Verbote auch in sanitarischen Ideologie zum Beispiel, das ist alles absurd. Wenn man, es ist nicht auch so, dass zum Beispiel viele sagen, dass es verboten war, dass Volk verführbar ist und so weiter. Das Volk spielt überhaupt keine Rolle. Das Volk man verführen oder nicht. Ja. Aber es gibt Gerichte, es gibt diese ganze Maschine, man muss die Verfassung und so, man muss das ändern und so. Und irgendwann verläuft es in den Sand. Und zwar unabhängig davon, was die Gesellschaft darüber denkt und was die. Rule of Law ist keine Demokratie. Das ist etwas, was Hegel ganz klar gesehen hat. Es ist nicht das, was die Leute wollen. Es ist nicht das, was der allgemeine Wille will, weil er sagt, der allgemeine Wille eigentlich weiß nicht, was er will. Ja, er will heute das eine und morgen das andere. So kann man nicht regieren. Das heißt, die Diktatur der Vernunft ist keine Demokratie, sondern ist die Diktatur einer Rationalität, einer prozeduralen Rationalität, deren Funktion eigentlich darin besteht, alle sonstigen Vorschläge zu entkräften. Ja, so. Und zwar automatisch. Gut, wir haben es. Wir sind am Ende. Und nächste Diskussion in 2 Minuten.